Ich habe zunächst mal eine persönliche gute Nachricht. Vor 5 Tagen ist unser 6. Enkel geboren und Inge ist noch bei der Familie auf der Alp und hilft dort aus. Ist ein Junge, der zweite Junge, und er heißt Silas. Die andere gute Nachricht ist für alle: Der Herr ist nahe und das Ende von allem ist nahe gekommen, von allen Dingen, sagt uns das Wort. Das ist für die eine gute Nachricht, die in Christus sind und die Zeit auskaufen wollen und ihren Enkeln und Kindern und Nachbarn und Freunden diese gute Nachricht, das Evangelium auch weitergeben wollen. Sonst beschäftigen mich natürlich einige Fragen und ich will an euch auch gleich zu Anfang eine weitergeben. Das ist nur eine rhetorische Frage, das heißt also, ihr braucht die jetzt nicht mir zu beantworten, sondern ihr könnt die für euch beantworten. Was ist schwerer? Den Willen Gottes zu erkennen oder den Willen Gottes zu tun? Was ist schwerer, den Willen Gottes zu erkennen oder den Willen Gottes zu tun? In diesem Zusammenhang beschäftigt mich eine Frage sehr, nämlich, warum tun wir uns so schwer, das Wissen, und wir haben ja sehr viel Wissen über Gott, über sein Wort, über das, was er uns von sich und seinem Tun zeigt. Wieso ist es so schwer, dieses Wissen in Weisheit umzuwandeln, und ihm zu gehorchen? Wieso ist es so schwer, die Zeit einzuteilen, wenn das Wort Gottes sagt, kauft die Zeit aus, also teilt die Zeit ein? Epheser 5 heißt es, seht darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Seid nicht unverständig, sondern verständig, was der Wille Gottes ist. Und wenn man den Willen Gottes versteht, dann ist es unweigerlich damit verbunden, dass man den auch tut. Jeder Israelit, das war dem klar im Alten Bund. Vor 2 Monaten habe ich euch diese Predigt gehalten von Micha 6, Vers 8, wo wir 3 Aufforderungen sehen im Wort Gottes. Dort heißt es, es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. 3 Dinge, Recht tun, Liebe üben und demütig mit deinem Gott wandeln. Und das wissen wir, dass das Gottes Wille ist. Wie ging's dir mit diesen 3 Forderungen? Ist es dir leicht gefallen? Wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir gerettet sind durch unseren Herrn Jesus Christus und wenn wir Gott lieben wollen, dann sagt das Wort, dann ist es leicht, seine Gebote zu erfüllen. 1. Johannes 5, Vers 3 schreibt der Jünger Jesu Johannes am Ende, ziemlich am Ende seines Lebens, diese Worte. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer.
piepst.
Okay. Seine Gebote sind nicht schwer. Brauchen wir eine Feuertaufe, Feuerprobe, so wie das Petrus nennt, um in diese Gebote Gottes hineinzukommen, in den Willen Gottes hineinzukommen? 1. Petrus 4 sagt er, schreibt Petrus auch ziemlich am Ende seines Lebens in dem Brief an die verfolgten Christen in Kleinasien: Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Also brauchen wir Verfolgung, damit wir im Willen Gottes wandeln, sorgfältig wandeln in dieser letzten Zeit, bevor er wiederkommt, und diese Zeit auskaufen, um gehorsam zu lernen, weil das ist nicht automatisch da. Das ist genauso, wie es mit anderen Dingen geschieht, ein Prozess. Wir wachsen rein in den Gehorsam. Auch Jesus Christus tat es, denn er lernte Gehorsam, als er auf dieser Welt war. Gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Warum sollen wir das auch nicht lernen? Ich will euch nun in diesen vorangehenden Text mit hineinnehmen, 1. Petrus 4, 1 bis 11, um zu zeigen, wie wir gehorsam lernen können. Da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen, um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Denn es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben, indem wir uns gehen ließen in Ausschweifungen, Begierden, Trunksucht, Belustigungen, Trinkgelagen und frevelhaftem Götzendienst. Das befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft in demselben heillosen Schlamm. Und darum lästern sie. Sie werden aber dem Rechenschaft geben müssen, der bereit ist, die Lebendigen und die Toten zu richten. Denn dazu ist auch Toten das Evangelium verkündigt worden, dass sie gerichtet würden im Fleisch den Menschen gemäß, aber Gott gemäß lebten im Geist. Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Seid gegeneinander gastfreundlich ohne Murren. Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Ausspruch Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich habe diesen Abschnitt aufgeteilt in vier Teile. Erstens mit Christus Leiden in den Versen 1 bis 3, unser Zeugnis in der Welt, die Verse 4 bis 6. Drittens weitere Anforderungen Gottes in den Versen 7 bis 9. Und viertens die Zusammenfassung in Vers 10 und 11. Mit Christus leiden. Die Verse 1 bis 3. Da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit der gleichen Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen, um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Denn es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben, indem wir uns gehen ließen in Ausschweifungen, Begierden, Trunksucht, Belustigungen, Trinkgelagen und frevelhaftem Götzendienst. Mit Christus leiden heißt, die gleiche Gesinnung, die er hatte, sich mit der zu wappnen. Und wie litt Christus? Was litt Christus? Da waren zum ersten Mal körperliche Leiden. Eine Dornenkrone wurde ihm aufgesetzt. Geschlagen wurde er. Gegeißelt. Ich will die Details gar nicht so ausführen, wie das mal ein Bruder auch wirklich gemacht hat, was das bedeutete. Eine Geißel mit Knochenstücken bestückt. Hiebe auf den Rücken. Und dann noch die Kreuzigung. Das Schrecklichste, womit ein Mensch getötet werden kann. Das litt Christus körperlich und dann seelisch. Der Hohn, der Spott, die Ablehnung, die er ertragen musste. Die Einsamkeit, verlassen von seinen 12 Jüngern, mit denen er 3 Jahre zusammengelebt hat. Und dann litt er vor allem geistlich. Er litt an der Sünde. Nicht seine eigene, er hatte ja keine, er war sündlos. Er litt an meiner Sünde und an deiner Sünde und an der Sünde der ganzen Welt, die ihm die Gottesverlassenheit einbrachte, die ihn im Garten Gethsemane, als er vorausschaute und diesen Kelch sah, der ihm bevorstand, Blutstropfen auf die Stirn trieb. Und wir, wie geht's uns, wenn wir mitleiden sollen, wenn wir diese Gesinnung des Christus teilen sollen? Wir sind ja nicht verfolgt, wir sitzen hier heute in warmen Räumen. Leiden wir? Der Günther hat mir ein Album mit einem Bericht und Fotos von Moldawien gegeben. Da hat er vor einigen Jahren eine Reise dorthin gemacht, um die Christen dort zu ermutigen. Das müsst ihr euch mal ausleihen. Die haben keine Heizung in ihren Gemeinderäumen und dort hat es dann solche Gradzahlen, wie wir jetzt kürzlich hatten. Und die sitzen da in Anoraks und Pelzmützen und nicht nur 1,5 bis 2 Stunden, sondern 4 Stunden versammeln die sich. Das ist das körperliche Leiden um des Christus willen. Man könnte auch zu Hause bleiben. Und wir im Wohlstand, wir leiden auch, aber wir leiden an Dingen, die für andere unvorstellbar sind. Wir leiden daran, dass wir meinen, wir kommen zu kurz. Wir leiden daran, dass wir meinen, die Zeit und das Geld reicht nicht, um all das Angenehme, um all die Vergnügungen, die uns diese Welt, dieser Wohlstand bietet, auch zu haben. Und manchmal leiden wir natürlich auch an der Sünde, aber der Sünde der anderen. Da ist der Ehepartner, der uns nicht so liebt, wie wir das gern hätten. Da sind die Kinder, die nicht so gehorchen, wie wir das gern hätten. Die Jugendlichen, die rebellieren. Mein Vater, der hat gelitten an mir. Dann leide ich, wenn ich keine Arbeit habe und keinen Arbeitsplatz finde. Dann leide ich, wenn ich mir einen Partner wünsche und keinen finde. Und ich leide auch, wie schrecklich es in dieser Welt zugeht, wenn wir im Fernsehen sehen, dass da einer 17 Menschen in einer Schule tötet. Und das nur als eins dieser Schrecklichkeiten, die jeden Tag passieren. Aber leiden wir an uns selber, an dem, was wir nicht, was wir unterlassen zu tun, um Gott zu dienen. Die eigene Sünde verharmlosen wir. Das ist ein Merkmal dieses Zeitgeistes in unserer Gesellschaft. Das macht doch jeder. Warum sollte ich da als Christ nicht auch mitmachen und mir eine Rechnung ohne Mehrwertsteuer geben lassen? Haben wir schon abgeschlossen mit unseren alten Sünden? Ich mit meiner Ungeduld, mit dem Schlechtreden über andere, mit dem Kritisieren, sich gehen lassen. Den Begierden, den Lüsten, den Ausschweifungen und den anderen Dingen, die hier in Vers 3 erwähnt werden. Wir suchen das zu verheimlichen. So wie der Vater, der mit seinem Sohn an einem Feld vorbeifuhr, an einem Melonenfeld, ich weiß nicht, ihr kennt vielleicht die Geschichte. Und dann sagt der Sohn, ja, eine Melone wäre jetzt gut. Und der Vater sagt, okay, wir holen uns eine. Und dann steigt er aus und dann schaut er nach rechts und nach links, ob was kommt. Und dann geht er aufs Feld und dann ruft ihm der Sohn nach, Papa, schau nach oben. Wir versuchen, unsere Sünden zu verharmlosen und zu verheimlichen. Pornografie. Ist am Anfang leicht zu verheimlichen, bis du mal viereckige Augen kriegst. Unser Ess- und Trinkverhalten sieht keiner. Abhängigkeiten, Ich bin abhängig von Nachrichten. Wie oft schaue ich in Spiegel online am Tag? Ob es was Neues gibt? Jetzt wisst ihr es. Und die Hauptsünde dabei ist ja nicht, dass wir in solche Abhängigkeiten geraten, sondern die Hauptsünde ist, dass wir nichts dagegen tun, keine Hilfe annehmen, wenn wir das selber merken, da stimmt was nicht mit mir. Wie kommen wir da raus? Das Wort sagt, mitleiden mit Christus. Sich mit seiner Gesinnung wappnen. Denn einige Verse vorher, nämlich in 1. Petrus 3, Vers 18, heißt es, denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist. Und er kann uns nicht nur erretten, sondern er kann uns auch den Willen Gottes leben lassen, in ihm wandeln und seine Gebote zu erfüllen. Wenn ihr mich liebt, dann haltet meine Gebote, sagt er. Und meine Gebote sind nicht schwer. Wenn wir mitleiden mit Christus an der eigenen Sünde, die uns noch so leicht umstrickt, wo wir aufblicken sollen auf Jesus, den Anfänger und den Vollender des Glaubens. Auch Paulus sagt uns das, nicht nur der Petrus. Römer 6 schreibt Paulus, Vers 11, also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin, als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Und dann kommen wir zurück zum Petrus und dann sagt er, es ist jetzt genug, sagt er den Christen in Kleinasien und sagt er uns heute, es ist jetzt genug. Vers 3, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben, jetzt wollen wir nach dem Willen Gottes leben. Zweiter Abschnitt, nämlich das ist unser Zeugnis in der Welt. Das ist unser Zeugnis in der Welt. Vers 4 und 5, das befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft in denselben heillosen Schlamm. Und darum lästern sie. Sie werden aber dem Rechenschaft geben müssen, der bereit ist, die Lebendigen und die Toten zu richten. Nicht mitlaufen mit der Welt, sondern Christus gehorchen. Das ist unser Zeugnis in dieser Welt. Nicht nur von den Christen, die damals in der Verfolgung steckten, sondern genauso uns gegenüber, die wir im Wohlstand leben. Heutzutage lästern die wenigeren. Und die meisten sind gleichgültig. Wisst ihr, Gleichgültigkeit ist noch schlimmer als Hass. Da kommt nichts an bei Gleichgültigen. Aber das ist ihre Verantwortung. Meine Verantwortung ist, dass ich ein Zeuge Jesu Christi bin, indem ich ihm gehorche, indem ich ihm nachfolge. Wie sieht das aus? Was sieht mein Nachbar, was hört mein Nachbar von mir? Was hört der Arbeitskollege, was sieht der Arbeitskollege, was der Mitschüler, was mein Sportkamerad? Unterscheiden wir uns zum Beispiel in der Kleidung? Das ist ja jetzt nicht die entscheidende Frage, gell? Das Äußere. Aber oft lässt es eben auch auf das Innere schließen, was uns wichtig ist. Mir wurde das einmal so klar, als ich merkte, dass so ein kleiner Zettel an meiner Blue Jeans, der 50 Euro kostet oder noch mehr, dass mir der sehr wichtig ist. Könnte ich nicht diese 50 Euro im Reich Gottes einsetzen? Ich meine nicht, dass wir zerlumpt, uniformiert, grau in grau, kommen müssen. Und mir geht's nicht um das Äußere, sondern es geht ja um das Innere, weil es dem Herrn Jesus darum geht. Wie unterscheiden wir uns heute von denen, die Christus nicht kennen? Sehen Sie an dem, wie wir Jesus nachfolgen. Hören Sie von dem Zeugnis, dass wir Christus gehorchen. Ich erinnere mich noch vor 4 Jahren, da ging es mir nicht so gut, da war ich in der Reha. Und da habe ich am Tisch immer leise gebetet. Da saßen noch 6 andere um den Tisch mit rum. Und dann wurde ich angesprochen. Und das haben die anderen gut gefunden, obwohl es keiner in diesem Speisesaal gemacht hat. Oder jedenfalls habe ich keinen gesehen. Dass man vor dem Essen öffentlich dankt. Und da ergaben sich so gute Gespräche. Nicht nur in der Gruppe, sondern eben auch mit Einzelnen. Ist das Zeugnis, das wir haben in der Welt, dass andere merken, der gehört zu Gott? Der gehorcht dem, was Gott sagt. Jetzt komme ich zum dritten Teil, 3 weitere Aufforderungen. 3 weitere Aufforderungen, die uns helfen sollen, teilzunehmen an dem Prinzip, geben ist seliger als nehmen. In den Versen 7 bis 9 lesen wir, es ist aber nahe herbeigekommen das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Seid gegeneinander gastfreundlich ohne Murren. Eingeleitet wird diese drei Forderungen mit, es ist nahe herbeigekommen das Ende aller Dinge. Der Herr Jesus Christus kommt bald. Das wurde geschrieben, da sind wir näher dran als es geschrieben wurde. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass unsere Welt, die in dieser Boshaftigkeit und Ungerechtigkeit lebt, wie es war, zu Zeiten Noahs noch lange weiter bestehen kann. Und dass wir wirklich die Zeit da auch auskaufen sollen und dem nahe kommen sollen, was uns hier das Wort aussagt. Nämlich erstens besonnen und nüchtern zu sein im Warten auf den Herrn Jesus Christus. Im Warten auf den Herrn Jesus Christus und nicht schwärmerisch irgendetwas feiern. Manche sagen, ich feiere Jesus und Events als Gottesdienst nehmen, sondern besonnen und nüchtern in den Gebeten sein. In der Verbundenheit mit dem himmlischen Vater, zu dem wir rufen können, Abba, lieber Vater. Und das rufen wir doch leise. Das rufen wir doch im stillen Kämmerlein. Das ist doch jetzt eine ganz persönliche Sache, egal wie die Umstände sind. Das rufen wir, wenn wir demütig mit Gott wandeln wollen. Und dann wird er antworten. Und schließlich wird er seinen Sohn in Herrlichkeit schicken, damit wir uns freuen, wie wir es in Vers 13 gelesen haben. Freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Das ist die erste Aufforderung. Besonnen und nüchtern zum Gebet. Zweitens, Vers 8, innige Liebe untereinander haben. Und da ist ein Wort vorgesetzt, vor allem. Vor jedem weiteren Tun steht die Liebe. Die Liebe ist der vortrefflichere Weg über allem, 1. Korinther 13. Die Liebe ist im Gesetz Christi als erstes genannt, was Jesus bei seinen Abschiedspredigten den Jüngern gehalten hat und mit einem eindrücklichen Beispiel, Vorbild untermalt, nämlich mit der Fußwaschung. Und Petrus, der war dabei. Petrus hat das im Gedächtnis. Denn er sagte damals, Herr, auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Und er sagte später, ich werde dich nie verleugnen. Ich werde mit dir in den Tod gehen. Und überwältigt von der Liebe Jesu, hat er andere geliebt? Hat er innige Liebe zu anderen gehabt? Als Jesus ihn prüft am See und fragt, liebst du mich? Und Jesus ihm diesen Auftrag gibt, diese Liebe auch an andere weiterzugeben. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, sagt der Herr Jesus. Und dann kommt Vers 9, nämlich das dritte, gastfreundlich ohne Murren. Und die Christen damals, vor 2000 Jahren, die verfolgt sind und die heute verfolgt werden, 100 Millionen wird geschätzt, an Christen werden verfolgt auf dieser Erde, die könnten mit Recht oder mit Murren sagen, wir haben doch selbst nichts. Und die werden dann noch zur Gastfreundschaft aufgefordert. Aber die haben was. In so einem Videoclip habe ich mal ein 10-jähriges Mädchen gesehen, vielleicht, das ging ja auch rum, im Irak, in Erbil, die geflohen ist vor dem IS und die gesagt hat, als sie gefragt wurde, wünschst du deinen Peinigern oder den Verfolgern, dem IS, wünschst du denen den Tod? Dann sagte sie, nein, denn die Liebe sagt, liebe deine Feinde. Und wir murren im Wohlstand. Und der Teufel flüstert uns ein, nicht sollte Gott gesagt haben, sondern er dreht es gerade um. Er flüstert uns ein, nehmen ist seliger als geben. Und deshalb Gastfreundschaft. Gastfreundschaft haben wir das letzte Mal gesehen, nicht jemand anders ein Fünf-Gänge-Menü vorsetzen, sondern das, was du hast, mit anderen teilen, um deine Liebe zu zeigen und anspornen zur Liebe. Es geht ja nicht nur darum, ein Essen zu geben, sondern es geht darum, Christus weiterzugeben. Das entspricht dem, was wir in Micha 6, Vers 8 gesehen haben, die Liebe einüben und demütig wandeln mit deinem Gott. Komme ich zum Schluss zu der Zusammenfassung in Vers 11 und 10. Dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede es als Aussprache Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht. Damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Nur ganz kurz, dienet einander ist hier die Zusammenfassung. Es beginnt nicht ein neuer Abschnitt. Die Zusammenfassung, den verfolgten Christen damals, aber auch uns heute. Und zwar mit zwei unterschiedlichen Gaben. Mit der Gabe, die er von Gott empfangen hat. Und da gibt es zum einen die Redegabe, um auf den Willen Gottes aufmerksam zu machen, um Christus mitzuteilen. Und dann gibt's die andere, die Dienstgabe, Gutes zu tun. Aus der Kraft Gottes natürlich. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun, nichts Gutes in dem Sinne, was geistlich Wert hat, was Frucht bedeutet. Beides zusammen entspricht diesem Recht tun und Liebe üben. Und dann hat dieser Abschnitt in dieser Zusammenfassung stellt uns noch ein Ziel dar. Und das Ziel ist, mit diesen Gaben zu Gottes Ehre zu leben. Damit er verherrlicht wird durch Jesus Christus. So sei es. Wer über die Predigt noch nachsinnen möchte, hinten liegt noch eine Anregung dazu aus. Kann man mitnehmen.